Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Converse mit der Sibyl und dem Stefan. Wir hoffen, ihr habt eine gute Woche hinter euch. Es ist Freitag, ihr könnt ein bisschen zurücklehnen und uns zuhören, was uns so durch den Kopf geht. Aber ganz zuerst, Sibyl, musst du vielleicht noch etwas dazu sagen, was unseren Hörerinnen und Hörern so durch den Kopf ist gegangen zum letzten Thema. Ich habe gesehen, du hast wieder eine riesige Story gemacht und ganz viele Antworten darauf bekommen.
Genau, also ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die interessanten Rückmeldungen zum Thema, wer prägt unseren digitalen Alltag. Wir haben ja gefragt, wem oder welcher Institution oder welcher Organisation folgt ihr und holt euch immer wieder Tipps für euren Alltag, in welcher Form auch immer, sagt das, was Kochen anbelangt, sagt das, was Philosophieren anbelangt. Wir haben es bewusst einmal auf den nicht-kirchlichen Bereich beschränkt, weil das andere haben wir ja schon mal gemacht und da sind ganz viele schöne Reaktionen gekommen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, man hat sich gegenseitig ein bisschen inspirieren lassen. Und ich habe also auch mindestens 2 Accounts, die ich seitdem folge, mit viel Freude und bin froh, habe ich die Tipps
bekommen. Sag doch schnell, was das ist.
Einerseits ist das Berlin Garten.
Ja.
Berlin Garten und jetzt, das ist so über nachhaltige Gartengestaltung. Ah. Und jetzt muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt gerade nicht weiss, was noch der zweite war, den ich neu folge. Das müsste ich jetzt schnell nochmal scharf nachdenken. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, das weiss ich jetzt gerade nicht.
So
aber
schlimm.
Das tut vielleicht gerade in unser Thema heute überleiten,
ja,
wo wir
das
gar nicht angesprochen haben, oder?
Genau. Der Sibyl ist es peinlich, dass ihr der zweite Name nicht einfällt. Und tatsächlich haben wir gemerkt, so in der Vorbereitung, dass wir immer wieder darauf angesprochen werden von Freundinnen oder Kollegen, ob es denn für uns nicht manchmal irgendwie schwierig ist, so private Sachen in der Öffentlichkeit zu besprechen. Sei das jetzt auf Instagram oder im Podcast oder wo auch immer. Und ich habe so beim darüber nachdenken gemerkt, dass mir das tatsächlich irgendwie peinlich wäre, aber dass es auch Sachen gibt, wo ich immer wieder probiere, in der Öffentlichkeit total zurückzuhalten. Also Seiten von mir, wo ich nicht probiert zu zeigen, wo ich irgendwie ein bisschen verstecke. Und ich glaube, das geht auch dir so, oder, Sibyl?
Ja, ich glaube, das hat irgendwo auch mit einem Stück weit reflektierten bis professionellen Umgang mit sozialen Medien zu tun. Also in dem Sinn, dass man reflektiert, was will ich dann von mir zeigen.
Und vor allem was nicht, gell?
Und was nicht. Also genau, das ist natürlich vielleicht noch die interessante Frage. Und ich glaube schon, man befindet sich tatsächlich in einem Spannungsfeld zwischen den Anspruch haben, authentisch zu sein, weil ich finde wirklich nichts Langweiligeres wie jemand, wo etwas vorgibt, wo er in keinster Art und Weise ist. Ich meine auch, Das durchschaut man relativ rasch. Also authentisch sein und wirklich sich so zeigen, wie man schon ein Stück weit auch ist und andererseits eben nicht zu viel zeigen zum Schutz von sich selber, aber auch zum Schutz von seinem Umfeld. Und was wir ja schon ein paar Mal diskutiert haben, ist zum Beispiel, wie man mit den sozialen Medien, in den sozialen Medien mit dem Familienleben umgeht. Und da sind wir ja beide auch nicht immer so ganz schlüssig, eben das so, wie wir das machen.
Nein, so, ich zeige einfach immer nur Highlight. Eigentlich geht es uns mega schlecht, aber das sieht man nie gegen aussen.
Also das kann ich euch jetzt versichern, wenn ich den strahlenden Stefan anschaue, ich kenne ihn genug gut, dass das nicht stimmt, das könnt ihr von mir nicht verbergen. Aber du sprichst etwas Richtiges an, wir zeigen selbstverständlich zu 90% die Sonnenseite vom Leben. Wir machen ja, aber ehrlich gesagt, das ist ja zum Beispiel auch schon immer so gewesen beim Fotografieren. Also selbst früher, wo man halt müssen die Filme in die Kamera legen oder von mir aus auch noch stundenlang vor der Lichtbildkamera, oder wie das dann immer geheissen hat, stehen, hat man das sicher nicht gemacht, dann, wenn man den grössten Familienkrach gehabt hat.
Ja,
sondern man hat natürlich auch dort schon immer die Highlights fotografiert. Also wenn man die Fotoalben von früher durchblättert, dann denkt man ja auch alles, es ist Happy Peppy Heiterkeit. Mhm. Und heute treibt man das einfach in die sozialen Medien. Aber eben, der grosse Unterschied ist, je nach Einstellung von der Privatsphäre, schaut halt das Fotoalbum jede und jeder durch, wo Zugriff drauf hat. Und das ist sicher viel weiter, als man früher noch den Leuten das Fotoalbum mit Hand gedruckt hätte.
Aber ich finde das interessant mit den Fotos, was du sagst, weil ich finde, das ist eine super Analogie zu den Inhalt, den man nicht zeigt. Also wenn man jetzt irgendwie ein Foto postet, mindestens heute, wo man sich einfach so das iPhone kann vor das Gesicht heben kann, dann drückt man 3-4 Mal ab, bis man zufrieden ist mit dem Lächeln, macht vielleicht noch einen Filter drüber. Und ich finde immer, da gibt es so eine Grenze. Also wenn jetzt irgendwie jemanden siehst, der gut aussieht auf einem Foto, aber du kennst die Person nachher noch auf der Straße und merkst, ah ja, das ist aber die Kollegin, die das Foto von sich gepostet hat, dann ist irgendwie alles okay, oder? Finde ich immer. Wenn nachher die Leute irgendwie so aussehen, dass der shit, ist das jetzt irgendwie sie oder er oder ist das etwas ganz anderes, was ich überhaupt nicht kenne, dann wird es irgendwann creepy, oder?
Ja, und glaube zur ganz grossen Belastung für die Person, die sich so zeigt.
Ja.
Weil das kann ja letztendlich nicht aufgehen. Und ich glaube, das ist auch mit dem Inhalt so. Also wenn man auch inhaltlich, was auch immer das dann heisst, etwas versucht zu vorgeben, wo man nicht ist, das bringt einem ja sowieso in einen grossen Konflikt. Übrigens immer, auch im sogenannten Real Life. Also ich glaube schon, authentisch können sie ist eine riesengroße Erleichterung. Und das hat eben vielleicht mit dem heutigen Thema zu tun, Stefan, weil wir haben gesagt, ja, wir möchten mal aufgrund von dem, wie du jetzt vorhin eingeführt hast, dass wir ab und zu gefragt werden, wie ist das eigentlich für euch? Wir finden, ihr redet eigentlich noch recht viel, auch Privatzeug von euch. Ist das nicht ein bisschen zu viel? Gibt es da nicht auch Sachen, die ihr euch dafür schämt? Sind wir so ein bisschen auf das Thema gekommen, Gefühl, wo wir in der Öffentlichkeit eher nicht so zeigen und damit zusammenhängend auch das Thema Scham. Also für was schämen wir uns eigentlich?
Ja, und ich glaube, es gibt natürlich zwei Sachen, die man beschreiben kann. Das eine sind so grundlegende Gefühle, das andere sind so Episoden, wo man sich dafür schämt. Ich steige vielleicht mal so ganz handfest ein, so mit einer Episode. Bei mir ist so, ich gehe ab und zu Freunden, zum Apéro, und das wird dann ein bisschen später und so. Und ich finde so, alles, was man am Anfang dort erlebt, ist meistens sehr gut. Und am nächsten Morgen bin ich amigs froh, dass ich irgendwann ab 11 Uhr gar nicht mehr so genau gewusst habe, wo mein Handy ist, weil ich gar nicht mehr so genau weiss, was etwa ab 11 Uhr passiert ist. Also ist mir letztens wieder passiert, Sonntag zu oben bei Freunden gewesen. Und wir haben verschiedene Gins gehabt, zum Ausprobieren mit verschiedenen Tonic Waters. Und am Montagmorgen habe ich einfach plötzlich so gemerkt, hey, haben wir den ÖV heimgenommen? Haben wir ein Taxi heimgenommen? Sind wir gelaufen? Irgendwie ist noch ein dunkles Bild aufgekommen von so einem McDonalds-Einkauf, den wir noch gemacht haben. Und ich merke nachher so, dass es für mich nicht peinlich ist, weißt, im Sinn von, dass ich denke, oh, ich habe etwas mega Schlimmes gemacht. Sondern das schlimme Gefühl, das wirklich schlimme Gefühl ist, dass ich es nicht mehr so genau weiss. Ich bin so nicht genau sicher, ob ich nicht irgendwie etwas Beleidigendes gesagt habe, mit dem Nebenbenommen habe, viel zu lange geblieben bin, zu laut gelachen habe. Oder einfach der ganze Mist, der dann passiert, wenn zwei Gin Tonics zu viel gehabt hast. Das ist bei mir so etwas, was mir extrem unwohl ist und wo bei mir nachher so wie eine Spannung auslöst. Und ich denke so, hey, ich möchte am liebsten heute gar nicht aus dem Haus, einfach nochmal Decke drüber und soll mich einfach niemand sehen.
Also was du beschreibst, das finde ich auch ein absolutes Horrorerlebnis. Und hat ja letztendlich mit dem Kontrollverlust zu tun. Und
voll.
Ich glaube, Kontrollverlust hat ganz viel mit Scham zu tun. Also wir schämen uns dort, wo wir Kontrolle verlieren. Ich meine, das kann auch etwas, du beschreibst jetzt etwas, was sicher sehr unangenehm und ja auch wirklich gefährlich kann werden, oder? Gerade auch jetzt als Frau zum Beispiel. Aber wir haben ja auch ein Schamgefühl, wenn wir im vollbesetzten Zug uns den Kaffee aus der Hand geht und uns komplett einsaut. Das ist ja auch eine Form von Kontrollverlust. Also es ist etwas passiert, wo im wahrsten Sinne des Wortes mir aus der Hand gelitten ist. Und jetzt stehe ich so da, wie ich auf keinen Fall im vollgesetzten Zug da stehen oder da sitzen, nämlich von oben bis unten besaut. Also ich glaube, Kontrollverlust ist wirklich etwas, wo sehr stark schambehaftet ist. Und ich denke auch, also ein Stück weit, jetzt beim verschütteten Kaffee sicher weniger, aber ich meine, jedes archaische Gefühl schützt uns ja auch vor gewissen Sachen, die unser Leben dann ein bisschen schwierig machen können, oder? Also Ekel, Angst und so weiter, das hat ja alles irgendwo eine lebenswichtige Funktion. Und ich denke, das ist bei der Scham schon auch so. Und ein Kontrollverlust kann natürlich ganz gefährlich werden.
Und weißt du, ich glaube auch, was schon noch der Unterschied ist jetzt zwischen dem Kaffee oder zwischen dem Apéro oben, ist ja irgendwie, beim Kaffee kannst du irgendwie so rationalisieren wieder und sagen, okay, aber eigentlich hat das ganze Zugabteil wahrscheinlich Mitleid mit mir. Und bei meinem Aper oben liege ich nachher so im Bett und denke so, oh Gott, wahrscheinlich haben die alle Mitleid mit sich selbst gehabt. Und ja. Ich bin einfach irgendwie der, der gar nicht passt hat, vielleicht, oder?
Es ist natürlich schon auch so, oder? Also die Scham, oder wie fest man sich schämt, hängt ja auch davon ab, wie fest man selber etwas dafür kann.
Genau.
Also es wird dann sehr unangenehm, wenn man auch selber etwas dafür kann und selbstverständlich, wenn man irgendwie stolpert oder eben sich etwas verlernt oder so. Ich meine, das macht man ja in den seltensten Fällen extra und vor allem wir alle kennen das. Und dann gibt es schon einen Moment, wo man sagt, zumindest als erwachsener Mensch, sollte man doch eigentlich im Griff haben, wobei eben das sollte man doch eigentlich im Griff haben. Wir kennen es alle, dass wir teilweise Sachen machen, das haben wir ja auch schon darüber geredet, oder? Wo wir eigentlich besser wüssten und trotzdem machen. Aber vielleicht schämt man sich dann dort auch teilweise zurecht. Insbesondere natürlich, das wäre etwas, was ich genannt habe, wo ich mich wirklich schäme, ist, wenn ich jemanden verletze. Also das, denke ich,
so
ist das,
wo
ich mich schon am meisten schäme. Ja, es muss nicht unbedingt verbal sein. Es kann verbal sein, es kann aber auch sein, in dem Sinn, dass ich zum Beispiel etwas vergesse.
Ah, so, okay.
Also, weißt, ich schäme mich zum Beispiel sehr, wenn ich jemandem seinen Geburtstag vergesse.
Ja,
und ich finde, den müsste ich auf dem Schirm haben, oder? Und ich weiss dann, das hat jetzt die Person verletzt, dass ich den Geburtstag vergessen habe. Oder Entschuldigung, jetzt soll ich etwas aus dem Privatleben erzählen, mein lieber Mann. Ich habe wirklich nicht gewusst, dass der letzte Sonntag Vatertag war. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt.
Soll ich dich von jetzt an immer einen kleinen Reminder schicken?
Ja, gern. Ich habe das wirklich nicht gewusst. Für mich ist irgendwie in unserem Familienmodell jeden Tag Vatertag.
Ah.
Und ich habe das echt nicht auf dem Schirm gehabt. Das wäre jetzt eine Diskussion für sich, warum gesellschaftlich der Vatertag irgendwie viel, viel zu wenig beachtet wird. aber das hat mir nachher auch schaurig leid, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das hat verletzt, oder? Also das ist schon etwas, wenn ich Menschen verletze und sind wir, also oder ich bin jetzt mal ehrlich zu mir selber, jetzt in dem Fall vom Vatertag nicht, aber es gibt auch Sachen, wo ich Menschen bewusst verletze. Also die kommen vor. Es kommt vor zum Beispiel, dass ich merke, wenn ich jetzt noch weiter rede, werde ich verletzend.
Ja.
Und ich rede trotzdem weiter.
Ja, das kenne ich sehr gut, Sibylle. Das kenne ich mega gut.
Weil ich einfach, ich will meiner Wut, meinem Unmut, meinem whatever, will ich jetzt den Ausdruck verleihen und ich rede weiter, obwohl ich weiss, okay, ab dieser Grenze, jetzt wirst du verletzend, jetzt wirst du unfair, jetzt wirst du verletzend. Und ich mache es trotzdem und ich habe dann wie so eine innere, weißt du noch, so eine Zensurstimme, wo zwar sagt, Sibylle, Achtung,
genau,
also so
genau,
reflektiert genau. Bin ich sogar in dem Moment noch. Ich bin nicht jähzornig, dass ich mich flüchten könnte im, ja, ich habe halt eine mangelnde Impulskontrolle oder so, sondern ich weiss sehr genau, was ich mache und das finde ich wirklich etwas, wo ich mich auch sehr dafür schäme.
Kennst und du den Frank Gossen, Sibylle?
Nein.
Frank Gossen hat so wunderbare Kurzgeschichten und in einer Kurzgeschichte, ich weiss nicht mehr, wie sie heisst, hat er irgendwie die Wendung drin, also er hat Streit mit seiner Partnerin, oder? Und dann sagt er etwas wirklich saumässig Dämliches. Und dann sagt er, es ist zwar wahr gewesen, was ich gesagt habe, aber es ist nicht unbedingt das, was man braucht, um einen stockenden Beziehungsmotor wieder in Gang zu bringen.
Mhm.
Und ich
genau,
denke
das ist
mega
es.
Oft an das. Das passiert mir immer. Ich schaue mir nachher wie von außen zu und denke so, du Vollidiot, du hast jetzt das nicht wirklich gesagt, oder? Ich sag's selber.
Genau das ist es. Das ist es, wirklich. Also das, die Momente gibt es wirklich, wo ich mich schäme. Oder dann auch, wenn ich etwas eben unabsichtlich vergessen. Also vergessen tue ich eigentlich nicht etwas absichtlich. Da wüsste ich gar nicht, warum.
Nein, das geht irgendwie fast nicht.
Nein, und dann merke ich das und dann, ach, und dann tut mir das wirklich leid oder ich finde, ich bin zu wenig aufmerksam gewesen oder so. Das sind dann schon auch Sachen, wo mir leid tun und wo ich mich aber auch ein Stück weit dafür schäme. Aber weißt du was, wo du mir gesagt hast, du willst über Scham, oder wir miteinander besprochen, wir wollen über Scham auch noch reden. Was mir da in den Sinn gekommen ist, wo mir immer wieder mal bewusst worden ist, dass die jungen Frauen ein Thema thematisieren, wo für uns noch sehr schambehaftet war und irgendwie, glaube auch heute teilweise noch ist und ich das aber nie auf dem Schirm hatte als junge Frau, dass man das mal thematisieren sollte, dass das schambehaftet ist und das ist das ganze Thema Menstruation.
Mhm.
Also die jungen Feministinnen heute, Die haben ja da wirklich eine Bewegung losgetreten, wo sie sagen, man muss das eben den Charme von dem Thema wegnehmen. Das darf nicht mehr schambehaftet sein, es darf kein Tabu sein. Es hat natürlich dann auch politische Forderungen, oder? Also dass die Hygienenartikel, dass die gratis werden. Jetzt ist glaube auch
oder wenigstens Schule, weniger hoch besteuert, oder nicht unter die Luxussteuer.
Weniger hoch besteuert, genau. Und das ist etwas, was mich sehr fasziniert hat. Also, dass die in einer neuen, fast schon so befreiten Selbstverständlichkeit über das Thema reden, wo wir alle noch so, weißt du, uns wirklich im Versteck, also so die Hand unter dem Tisch, da den Tampon weitergegeben haben oder so. Und ja, nicht, ui, wie peinlich, wenn dir Taschen ausleert und die Tampon fliegen raus und dann sehen sie noch, oder? Und ja. Ich glaube, das ist den jungen Frauen heute überhaupt nicht mehr peinlich, Gott sei Dank, weil das wirklich gar nichts ist, was einem peinlich sein muss. Und ich habe das Gefühl gehabt, dort passiert teilweise auch etwas im Umgang mit dem, also Körper hat ja sehr viel mit Scham zu tun. Oder es gibt verschiedenste Sachen, die mit Scham zu tun haben, insbesondere vielleicht auch bei Frauen, dass natürlich auch immer so in ihnen eingeredet worden ist, dass das etwas schambehaftet muss sein. Und da, finde ich, bricht in einer guten Art und Weise etwas auf, dass man sagt, nein, dafür muss man sich jetzt, weiss Gott, überhaupt nicht schämen.
Ja, Sibyl, ich bin jetzt natürlich auf ganz, ganz dünnem Eis. Das ist mir völlig bewusst. Aber ich muss jetzt gleich etwas sagen. Sich nicht schämen dafür, super, wirklich mega toll. Und vielleicht braucht das irgendwo auch so ein transgressives Moment, wo man irgendwie auch gewisse Grenzen von Stefan Jütte überschreitet. Einfach, was ich wirklich kann sagen ist, ich finde es nicht eklig, ich finde es überhaupt nicht irgendwie peinlich oder irgendetwas, aber ich finde es trotzdem noch cool, wenn ich mein Instagram beim Mittagessen kann anschauen kann, ohne dass ich volle Menstruations-Cups sehe, die in ein WC geleert werden. Das ist nachher irgendwie, weißt du, denke ich so, finde ich Schnütze peinlich? Nein, wirklich überhaupt nicht. Tue ich meine Nasentücher fötteln, nachdem ich geschnitzt habe? Meistens nicht. Und wenn ich es mache, dann tue ich sie nicht posten. Und jetzt, ich verstand, dass das ein politischer Akt ist, er hilft einfach nicht wahnsinnig viel dafür, dass ich jetzt irgendwie finde, ich baue da irgendwie vielleicht versteckte Schwellen noch ab, sondern ich denke einfach, wäh, Mann.
Mhm. Ja, das ist natürlich sehr eine ehrliche Reaktion von dir und ich kann die auch zu einem grossen Teil nachvollziehen, weil ich überhaupt nicht Fan von Körperflüssigkeiten von fremden Leuten bin, wo mir vor die Nase gesetzt werden. Also du hast ja gesagt, es kommt gar nicht darauf an, genau was. Ich bin nicht einmal gross Fan von meinen eigenen Körperflüssigkeiten, um die irgendwie genauer mich mit denen beschäftigen. Ich bin froh, wenn alles gut funktioniert und finde immer noch das absolut genial, wie unser Körper das alle eingerichtet ist. Ich glaube aber wirklich das, was du beschreibst, da geht es eben, es hat etwas Politisches, es ist ein gewisser Protest, das braucht er wahrscheinlich auch. Und ich meine, weiter scrollen, es gibt auch noch anderes auf Instagram, wo ich nicht sehen oder wo ich nicht so toll finde. Und du musst dir ja kein Bild mit Menstruationsblut zu Hause aufhängen. Oder?
Nein, das habe ich bis jetzt nicht gemacht und habe es auch noch nicht vor. Nein, es ist tatsächlich so, als politischen Akt verstand ich das, aber nachher irgendwie so wie zu sagen, das ist quasi der Lackmustest dafür, ob du ein Problem hast mit Menstruationsblut oder nicht, finde ich nachher irgendwie auch ein bisschen creepy, ehrlich gesagt. Es gibt ganz viele Sachen, wo ich nicht jetzt, weißt du, irgendwie ein gestörtes Verhältnis dazu habe und es trotzdem nicht auf meinem iPhone anschaue.
Mhm. Ja. Genau, also da haben wir ja auch alle eine unterschiedliche Hemmschwelle und die darf, denke ich, auch sein. Und da lernt man sich dann irgendwo auch kennen, was man einem zumuten und was nicht.
Für mich ist zum Beispiel auch so, es gibt das manchmal, und es sind immer Mamis gesehen in meinem Umfeld, die riesen Stolz haben darauf, dass ihre Babys in die Windeln machen. Und das kann ich verstehen. Finde ich es eklig? Nein. Es ist ganz natürlich. Möchte ich, dass sie es posten? Ändere nicht. Und das sind so, ja, es ist alles irgendwie nachvollziehbar. Ich muss dort einfach ehrlich sein mit mir selber und sagen, ja, ich schaue es jetzt nicht wahnsinnig gerne. Was ich cool gefunden habe, ist, SRF 3 hat eine gute Story gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Dort habe ich so wie gefunden, okay, das wird jetzt quasi wirklich sehr natürlich gezeigt. Es wird informiert. Es ist total okay so. Und dort habe ich mich aber nachher gewundert, wie viele Kommentare die kassiert haben, wo sie gesehen haben, sind die eigentlich noch ganz bachen, was sind die für perverse, kranke Idioten, oder? Und so. Wo ich jetzt so denke, schau, mein Vergleich mit dem Nasentüchli, oder? Wenn jetzt das jemand postet, habe ich nachher trotzdem nicht das Gefühl, ich muss jetzt gerade schreiben, du bist hure pervers, Mann, was ist eigentlich los mit dir? Also, ja, das zeigt also dann vielleicht doch, dass man so Sachen noch muss posten, vielleicht.
Also, bei SRF 3 ist es um Menstruation gegangen.
Ja, genau.
Ja, also es hat ja die letzte, ist es der letzte Sonntag, wo die Sternstunde Religion zu dem Thema war mit der Olivia Röllin. Sensationell gut, vielleicht ist mir auch das drum jetzt noch mal wieder in den Sinn gekommen. Wie man schon sehen, ich meine, es gibt Länder, wo Mädchen nicht in die Schule dürfen, wenn sie menstruieren. Und das hat ja dann einen grossen Einfluss auf ihre Bildung und Chancengleichheit und all diese Sachen.
Ja,
und darum ist es sicher wichtig, dass man über das redet. Und eigentlich muss ich sagen, möchte ich natürlich, dass der Diskurs vor allem um so Sachen geht, also dass man die Schambehaftung wegnimmt, dass man sagt, nein, Mädchen dürfen selbstverständlich auch dann in die Schule gehen, dass man die Hygieneartikel steuerfrei macht oder sogar gratis in den Schulen abgibt und so weiter. Also dass man einfach, und auch, dass mit den jungen Frauen sie mit einem grundsätzlich anderen Körpergefühl aufwachsen lässt, das eben nicht mehr so schambehaftet ist, wie das teilweise ich noch erlebt habe. Es geht mir eigentlich um das. Und wenn es da ab und zu braucht, dass man halt irgendwie Blut sieht, dann kann ich das einordnen in das politische Bestreben. Ich bin jetzt aber eben, also ich würde mir auch kein Bild mit Menstruationsblut aufhängen, auch wenn ich die Menstruation unglaublich toll finde, weil sonst gibt es dich und mich nicht, oder? Also letztendlich ist das, was Leben ermöglicht.
Was ich das Gefühl habe, was jetzt bei uns jetzt so in unserer Gesellschaft mega wichtig wäre, ist, dass es wie selbstverständlich ist, dass wenn man irgendwie PMS-Beschwerden hat oder so, dass man dann kann von der Arbeit fernbleiben kann.
Weißt du, solche Sachen. Das ist nochmal ganz
anderer
Bereich.
Das finde ich, ist etwas, wo noch lange nicht so weit ist.
Ja, genau.
Also, ich nehme jetzt mal an, auch du würdest jetzt eher anrufen und sagen, hey, sorry, ich fühle mich heute nicht so gut, ich habe Kopfweh, als dass du würdest sagen, oh, Horror, PMS, ich komme heute nicht. Mhm. Und das glaube ich, das sind so Sachen, die wirklich etwas nützen würden.
Unbedingt. Aber gell, da wären wir bei dem ganzen Thema Frauengesundheit.
Ja, genau.
Das ist ein Podcast für sich. Also auch
ohne mich vielleicht dann.
Ja, nein, also ich finde nicht, dass man immer nur aus der eigenen Betroffenheit reden bei so Sachen, sondern du kannst das ja aus der beobachtenden Perspektive machen. Das kann manchmal auch noch hilfreich sein. Grundsätzlich ist natürlich schon, wenn man es selber nicht erfahren hat, das ist ja wie bei allem, dann kann man nur zu einem gewissen Teil mitreden. Aber gell, auch, dass wir in der Schweiz, um diesen Satz noch machen, bis am Tag der Geburt arbeiten.
Eben, genau.
Und sonst wird uns das vom Mutterschaftsurlaub abzugeben. Also das sind alles so Sachen,
Voll. Aber du hast mir
gerade... Es ist noch viel zu tun.
Genau, du hast mich aber mit dem Thema gerade auf meinen nächsten Punkt gebracht. So ein Gefühl, das ich nicht gerne zeige in der Öffentlichkeit, ist Unsicherheit oder Hilflosigkeit. Das kann so mit ganz kleinen Sachen anfangen, wie wir fahren irgendwie Zug und eins von meinen Kindern fragt mich etwas. Zum Beispiel, wo ist denn die Grenze von dem Kanton, wo wir jetzt drin sind? und weißt, normal ist mir das scheißegal, wenn niemand sonst zulässt, aber dann merkst du, wie das Abteil wird ruhig und man schaut jetzt, weiss der Papi das? Und wenn jetzt das nicht so ist, dann würde ich einfach sagen, das ist Hinterduckingen und von Hinterduckingen bis Oberpalm geht der Kanton. Und sagt das einfach mit so einer Sicherheit, dass mein Kind glaubt, dass der Papi eigentlich alles weiss. Und so etwas wie Hilflosigkeit gibt es dort nicht. Jetzt kannst du das natürlich nicht machen, wenn andere Menschen dort drin hocken. Und das ist jetzt noch so der harmloseste Fall, oder? Dann sage ich einfach so, du, wo schauen wir denn das amigs noch? Und dann gehen wir auf Google Maps und das Kind tut das selber noch schauen. Aber es gibt so bei mir das, dass ich emotional hilflos werde. Also zum Beispiel, man trifft sich im Freundeskreis und sagt so, weißt du, das Floskelhafte, hey, wie geht's und so und juhu und alle sind happy und allen geht's immer gut. Und dann sagt plötzlich jemand, ja, mein Papi hat heute ins Spital müssen und es ist, glaube ich, ganz schlimm und da, weißt du. Und dann merke ich so wie, dass ich paralysiert bin. Also ich habe mega Mitgefühl, aber ich weiss überhaupt nicht, was machen. Und bei mir löst das nachher so ein mega Schamgefühl aus. Gar nicht, weil ich das peinlich finde, was die andere Person macht. Im Gegenteil, oder? Sondern weil ich merke, hey, es gibt jetzt so irgendwie ganz viele Leute, die wissen instinktiv, was man macht. Weißt, die nehmen die Person in den Arm oder sagen irgendetwas Hure Gutes, wo ich nie drauf komme. Es ist so einfach. Und ich bin irgendwie so da und kann nichts machen. Das ist für mich so, ja, super unangenehm.
Ja, aber das ist eine Erfahrung, die du machst, wo wir sehr viel, also wo viele von uns machen. Ich glaube, die wenigsten, ehrlich gesagt, wissen in so einem Moment, wo man einfach betroffen ist, ganz genau, was man jetzt sagen soll. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch nicht, dass es dort einfach so, das ist richtig, was man dann sagt, und das ist dann ganz falsch, was man sagt.
Ja.
Das ist ja auch sehr typenabhängig, wie man auf so etwas reagiert und letztendlich auch abhängig vom Empfänger. Also nicht alle empfinden das Gleiche als hilfreich in einer ähnlichen Situation. Und ich glaube, wir haben schon mal über das geredet. Ich glaube, der kann helfen, wenn man halt dieser Hilflosigkeit auch Ausdruck verleiht. Mhm. Und halt auch sagt, ich weiss jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, was sagen. Ich kann dir einfach sagen, mich macht das sehr betroffen.
Und genau das kann ich eben so schlecht. Weißt du, das wäre jetzt ein geiler Satz. Aber genau das kann ich so schlecht, weil ich so wie, ich habe wie das Gefühl, ich bin irgendwie so aufgewachsen, dass man Hilflosigkeit nicht so zeigt.
Mhm. Ich glaube aber, da bist nicht nur du so aufgewachsen. Ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen Zeitgeist, um jetzt das Wort noch zu bemühen. Also ich glaube, wir haben schon auch ein bisschen verloren, damit mit Situationen umzugehen, wo wir jetzt nicht einfach eine pfannenfertige Antwort drauf haben. Du hast vorher ja das Beispiel gemacht mit dem Nachschauen, oder wenn das Kind etwas fragt und man weiss es nicht. Ich meine, wir können uns alle an die absolut grandiose Nummer von Emil erinnern im Flugzeugmuseum, wo er seinem Sohn versucht zu erklären, wie das Flugzeug fliegt. Und er hat einfach überhaupt keine Ahnung. Er weiss wirklich nichts darüber. Und das ist grossartig. Und heute ist es natürlich so, heute kann man das nachschauen. Ich habe auch keine Ahnung, warum ein Flugzeug fliegt. Ich würde es einfach nachschauen und würde dann das meiner Tochter so sagen. Ich würde ihr auch ehrlich sagen, du ganz genau, also nein, ich würde sogar sagen, ich weiss es nicht und wir müssen es nachschauen, dann müssen wir das nachschauen. Und so sind wir heute irgendwo konditioniert darauf, dass man ja alles nachschauen kann. Mhm. Nur im zwischenmenschlichen Umgang kann man es eben nicht einfach so nachschauen.
Das stimmt.
Dort halten wir dann irgendwie die Sprachlosigkeit oder auch das Unvermögen, mit dem umzugehen, vielleicht darum auch ein bisschen weniger aus, weil wir sonst uns gewöhnt sind, in jedem Bereich alles gerade sofort anschlagen können, sagen, es ist so und so.
Ja, voll.
Und das ist, ich meine, das ist etwas, was du beschreibst, oder, wo auch immer wieder Trauernde erleben, dass man ihnen dann aus dem Weg geht. Das haben wir ja auch schon besprochen in unserem Podcast. Und denen wird aus dem Weg gegangen, weil die Leute nicht wissen, was sie ihnen sagen sollen. Und das ist dann natürlich eine grosse Verletzung für die Leute. Und je schlimmer und tragischer der Todesfall, desto eher gehen die Leute aus dem Weg. Das geht bis so weit, dass mir mal eine Frau erzählt hat, sie hat genau gesehen, wie sich jemand hinter einem Mikroregal versteckt hat, dass sie ja nicht muss sehen, oder? Nachdem ihr Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Und das tut mir für beide Seiten leid. Das tut mir für die Frau leid, wo den Trauerfall muss verarbeiten muss und merkt, die Leute gehen mir aus dem Weg. Es tut mir aber auch für die Person leid, die sich muss verstecken muss. Weil sie ja auch in einer grossen Not ist, nicht zu wissen, wie sie jetzt dieser Person, die so etwas Schlimmes erlebt hat, kann begegnen. Ich glaube, der hilft es wirklich nur, wenn wir ein Stück weit wieder versuchen, gesellschaftlich zurückzufinden zu einer Sprache, wenn es um den Umgang mit Schicksalsschlägen, mit Tod, mit Trauer und so weitergeht. Also, das ist etwas, wo ich mir auch gesagt habe, Betroffenheit zu zeigen. Das ist, finde ich, wirklich ist etwas Schwieriges. Und ich merke, es ist bei mir auch im Beruflichen schwierig. Weil ich mache bei mir selber die Beobachtung, je älter ich werde, desto betroffener werde ich. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, früher, zum Beispiel nehmen wir jetzt eine Beerdigung, früher bin ich so nervös gewesen vor einer Beerdigung, dass mich die Nervosität vor Emotionen geschützt hat.
Also die Nervosität, ich weiss genau, was du meinst,
überlagert, dass ich das an mich herankommen lasse. Oder ich war beschäftigt mit der Bewältigung von der Nervosität und dem Durchziehen von dieser Beerdigung, obwohl die Nervosität da war. Das ist so für mich wie im Vordergrund gestanden. Und jetzt mittlerweile, wo ich nicht mehr mit dieser wirklich auch teilweise destruktive Nervosität kämpfe, sondern selbstverständlich immer noch angespannt bin, aber irgendwo so, dass mich nicht mehr schweissnass auf den Friedhof treibt und ich denke, hey, komm, ich gehe doch heim. Also, warum tue ich mir das an? In diesem Moment habe ich jahrelang gehabt. Sondern wirklich mich anders kann auf das einlassen, kommen aber dafür die Emotionen. Und je älter ich werde, desto mehr. Und dort finde ich es wirklich auch beruflich schwierig, irgendwo einen Umgang zu finden, von wie viel Betroffenheit lasse ich zu, auch für die Angehörigen, spürbar zu, und wie viel ziehe ich einfach knallhart professionell durch und schluckt das im wahrsten Sinne des Wortes ab. Und da bin ich für mich auch noch am herausfinden, welchen Weg ich will und auch kann gehen. Also ja. das finde ich aktuell eine grosse Herausforderung. Also weißt, es ist ja klar, dass ich an einer Beerdigung nicht in Tränen ausbreche, weil meine Rolle ist es dort, die Beerdigung zu leiten. Und genau, da fände ich es schon auch sehr schwierig, wenn ich das würde machen und so wie Zügel aus der Hand geben, weil jemand muss bei einer Beerdigung so ein bisschen die Zügel in der Hand haben. Aber wenn ich zum Beispiel jemanden besuche, wo ich weiss, die Person stirbt nächstens und ich werde von meiner Emotion übermannt, dann finde ich das wie ein anderes Setting. Da kann man vielleicht auch mal sagen, das darf auch mal sein. Also, weißt du, was ich meine? Es kommt auch darauf an, was für eine Funktion habe ich gerade und wie viel Betroffenheit lässt das zu. Das Problem ist dann, wenn dann der Clinch kommt, ich habe jetzt die Funktion und die Emotionen steigen so auf, dass ich wie merke, jetzt fängt es an, echt nagen genau, an dem, dass ich die Funktion noch ausfüllen kann. Und dort ist halt dann auch die Frage, oder, dass man einfach einmal sagt, ich bin momentan nicht in der Lage, das zu machen.
Ja, das kann ich gut verstehen. Insgesamt würde ich aber sagen, dass so Trauer und Freude jetzt eher Emotionen sind, weißt du, so in der Zeit, wo wir sind aufgewachsen und gross geworden, eine höhere Akzeptanz haben davon geniessen als früher. Es stimmt natürlich, oder? Jetzt gerade so in einem professionellen Setting, du als Pfarrerin, ist es sicher noch mal schwieriger mit der Trauer, weil man sich wirklich irgendwie auch muss klar machen, man ist auch noch in einer Rolle. Man ist jetzt nicht einfach eine Person, man hat auch noch eine Rolle. Und dort wird es sicher noch mal krass. Was ich merke, ist so, was ich gar nicht zulassen kann, ist Wut. Wut ist irgendwie so wie Arschloch-Emotion. Also die darfst du einfach nicht zeigen. Weil Wut ist irgendwie, entweder wirkst mega, mega unsouverän oder schon fast so ein bisschen gewalttätig. Und ich muss so sagen, dort bringt mich natürlich so meine Rolle als Vater manchmal wirklich an eine Grenze. Weil ich merke, so, weißt, manchmal bin ich wirklich hässig und denke so, hey, jetzt haben wir dein Zimmer aufgeräumt vor 2 Tagen und das Ding sieht einfach wieder aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, was ist eigentlich los mit dir? Oder ich bin erst gerade ist übertrieben, aber vor ein paar Wochen sind wir irgendwie unseren Sohn abholen von einem Geburtstagsfest und haben noch andere Kids mitgenommen von dort, wie die in der Nähe von uns wohnen. Hey, und nachher haben die im Bus so einen huren Lärm gemacht. Und nachher hat jemand anders zu ihnen gesagt, hey, könntet ihr nicht ein bisschen leise? Weißt du, es war wirklich crazy. Und die haben einfach nicht reagiert. Und dann ist so meine Reaktion gewesen, hey, stimmt irgendetwas nicht mit euch oder was? Haben das nicht gehört? Und nachher merkst du einfach so, wie der ganze Bus einfach still ist und die so anstarrt. Und ich denke so, fuck, oder? Weil ich denke so, die haben jetzt irgendwie das Bild, dass sobald wir aussteigen, nehme ich irgendwie denen ihre Köpfe und Hause gegeneinander oder so. Was ich ja nie würde machen. Aber ich habe so etwas aufbrausendes, das manchmal mega laut ist für einen Moment. Und das ist unheimlich peinlich nachher.
Ja, also es ist interessant, ich habe mir Wut auch aufgeschrieben. Ärger, Wut. Ich glaube übrigens, diesen Satz muss ich gleich jetzt einfach mal sagen, es gibt noch einen Unterschied, Männer dürfen anders wütig sein als Frauen.
Stimmt,
in der öffentlichen Wahrnehmung. Also, voll. Wenn Frauen wütig sind, sind sie auch recht schnell überspannt, hysterisch und so.
Ja,
und
der
Mann ist bestimmt und nimmt seine Führungsrolle wahr. Also als Frau wütig sein ist noch besonders schwierig. Ich finde auch, dass Wut einem kann unsouverän wirken lassen, auch teilweise unsouverän reden und handeln lassen, weil man dann eben geleitet ist von dieser Wut und nicht mehr ganz so reflektiert ist. Also das kann wirklich auch passieren. Ich glaube aber tatsächlich, dass Wut auch darf sein. Also ich finde das Tabuisieren von der Wut oder dass man nicht wütig sein darf, das finde ich eigentlich falsch. Ich finde auch, übrigens gegenüber dem Kind darf man mal zeigen, dass man jetzt verrückt ist. Es kommt ja immer darauf an, wie zeigt man das. Also selbstverständlich zeigt man das nicht, indem dass man ein Kind irgendwie körperlich also das spüren lässt, dass man wütig ist. Oder auch verbal in dem Sinn, dass man das herabsetzt oder so, das nicht. Aber dass man wirklich mal sagt oder auch mal sagt, jetzt muss ich es echt laut sagen.
Ja,
oder?
Ja.
Weil jetzt werde ich wirklich verrückt. Ich finde, das darf schon auch sein. Weil Wut gehört letztendlich zu unserem Menschsein und ist auch etwas, wo seine oder ihre Funktion hat. Also, und ich finde eben auch in der öffentlichen Debatte darf teilweise Wut sein. Also ich mache das Beispiel, wo ich einfach absolut grossartig finde. Und ich die Wut so was von richtig am Platz gefunden habe. Und das ist Jacqueline Badran in der Arena.
Okay.
Wo dort, ich glaube, es ist um die ganze, es ist, glaube, um Corona gegangen, also um Massnahmen und, glaube, um Zahlungen vor allem. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen peinlich, dass ich nicht mehr genau weiss, um was das gegangen ist. Auf jeden Fall hat sie dort der SVP vor allem aufgezeigt, was sie alles zusammen nicht gemacht haben und jetzt sich so widersprechen, oder? Also, sie hat ihnen zuerst argumentativ aufgezeigt, wo sie völlig widersprüchlich handelt und widersprüchlich argumentiert. Und am Schluss hat sie aufgehört mit dem Satz, und das schießt mich einfach an.
Ja.
Und in dem war eine deutliche Wut spürbar. Ja, das schießt mich einfach an. Und ich habe gefunden, ja, genau. Mhm. Und diesen Satz hat es gebraucht, oder? Um mal zu zeigen, weißt du was? Politik ist nichts Emotionsloses. Mhm. Letztendlich geht es ja da immer ums Leben und um es jetzt noch vielleicht ein bisschen pathetisch sagen, ums Schicksal von Menschen. Und dass, wenn sich jemand so unsolidarisch verhält, dass man dort mal sagen kann, das schießt mich an. Das löst in mir etwas aus. Und das ist Wut. Das ist Wut. Das habe ich so richtig am Platz gefunden.
Okay, aber das wäre ja jetzt etwas, wo man so wie, es gibt ja auch in vielen anderen Situationen so das, dass man irgendwie könnte sagen, das ist so eine Art gerechte Wut oder eine gerechtfertigte Empörung, weißt du, oder so etwas. Das ist mir auch nicht peinlich. Ich kann zum Beispiel auch an einer Sitzung amigs recht ausfahren, wenn ich wirklich finde, hey, die sind blöde Sekte, die haben euch nicht vorbereitet und ich verschwende jetzt meine Zeit hier und so. Und für das schäme ich mich ja gar nicht. Das mache ich ja gerne. Das gibt mir sogar Energie zurück. Aber du hast jetzt eben vorher gesagt, Männerwut und Frauenwut ist irgendwie nochmal anders und so Frauen gelten schneller als hysterisch. Das glaube ich. Ich glaube aber, dass sich es insgesamt ein bisschen so hat davon verändert, dass das Männlichkeitsideal in diesem Punkt so ist, dass man so sehr ruhig und sehr bestimmt, wie so ein tiefer Berg sehen, immer irgendwie ausgeglichen ist. Und nachher, dann weisst du nicht, irgendwie sagt, das schießt mich an, sondern dass man so sagt, die ganz tiefe Stimme auspacken, oder? Und nachher so sagt, das, was du jetzt sagst, irritiert mich sehr und ich möchte gerne 3 Tage darüber nachdenken und erst dann möchte ich wieder mit dir über das reden. Das ist so das Ideal von männlicher Wut im Moment, oder? Und ich glaube, dass das letztendlich so ein hohes Machtgame ist, dass quasi Männer so sollten rüberkommen, dass sie immer irgendwie ausgeglichen sind und sie nichts aus der Fassung bringt. Völlig egal, was es ist. Wir bleiben einfach stoisch und hören uns alles an. Und ich glaube, dort ist es eben sehr ähnlich geworden von dem, was jetzt von Männern und Frauen in der Gesellschaft erwartet wird. Sie sollten einfach irgendwie die ganze Zeit in ihrem Chi sein und ihre Füße spüren, wie sie den Boden berühren und Atemübungen machen.
Mhm. Ja, ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Es ist ja dann auch, es kann ja dann auch schnell der Vorwurf zum Beispiel kommen von toxischer Männlichkeit und so. Also das ist ja das, was wir auch schon besprochen haben, dass sich so sicher auch vieles im Mannenbild auch zurechtwandelt. Ich glaube schon auch, dass wenn der Umgang mit Emotionen im Privaten wie im Öffentlichen einfach bedeutet, Emotionen dürfen nicht zugelassen werden, dann wird es schwierig. Dann wird es für uns schwierig, es wird noch schwieriger für unsere Kinder, weil Kinder müssen können lernen, dass Emotionen ihre Berechtigung haben, dass man die auch zulassen darf.
Unbedingt.
Selbstverständlich in einem irgendwo sozialverträglichen Rahmen. Aber ich glaube eben, um das Beispiel mit der Jacqueline Badran nochmal aufzunehmen, ich finde, eine gewisse Wut darf sein. Und die darf spürbar sein. Und die darf auch in der Öffentlichkeit spürbar sein. Es gibt ganz viele Themen, die uns meiner Meinung nach noch viel wütiger sollten machen, als sie uns offensichtlich machen. Und wir die Wut auch noch viel, viel deutlicher sollten zeigen, weil Wut hat, ja, nicht nur eine destruktive Seite. Wut hat ja auch eine Energie, die viel auslösen kann. Auch ein Engagement kann auslösen. Also wenn du mal richtig wütig geworden bist, dann kann dich das eigentlich zu einem sehr konstruktiven Handeln auch bewegen. Also da würde ich mich irgendwie wehren, dass wir heute so versuchen, alle Emotionen müssen wir so unter dem Deckel behalten. Nein,
stimmt,
müssen wir nicht. Die machen uns als Mensch aus und die haben gesellschaftlich schon sehr viel bewegt. Wir müssen sie sicher reflektieren, oder? Also das ist...
Reflektieren ist ein super Stichwort, Sibyl.
Oh nein, jetzt kommst du aber nicht mit einem Test.
Ich habe gedacht, wir sollten vielleicht zum Abschluss einen kleinen Test machen. Es haben sich so viele Menschen das gewünscht. Ich bekomme mittlerweile sogar schon Vorschläge für Tests zugeschickt. Jetzt hat mein Redaktionsteam für uns gefunden. Es ist so, Gefühl, Emotionen, Scham, wie man damit umgeht, das kann ja, wie soll ich sagen, einen situativen Aspekt haben. Aber man hat auch eine gewisse Veranlagung. Man kann ein gewisser Persönlichkeitstyp sein. Und ganz klassisch unterscheidet man...
Nein,
jetzt sind wir nicht bei den Farben, Sibylle. Man kann unterscheiden, grob gesagt, zwischen Phlegmatikerinnen, Cholerikerinnen, Sanguinikerinnen oder Melancholikerinnen. Und wir werden heute zusammen herausfinden, was, dass du davon am ehesten bist. Welches Temperament hast du?
Mach
den Test.
Ich würde
mich sehr freuen, wenn du einen Test raussuchen für mich.
Ja, also in Zukunft machen wir das wirklich so. Und du machst ja die Tests so gerne.
Oh, Jesus Gott. Sibylle, ich sehe gerade etwas ganz Schlimmes. Jesus Gott. Oh je.
Also, hast du dir jetzt gerade eine Unterhose vor das Gesicht?
Nein, ein T-Shirt. Nein, Sibylle, es ist gar... Oh, jetzt weiss ich gar nicht. Komme ich noch aus dieser Nummer raus und unsere Freundschaft bleibt ganz. Also, ich weiss, dass du schwanger bist jetzt.
Was kommt jetzt?
Die erste Frage ist, der allgemeine Eindruck meines Körpers ist... A. Lang und schlank, ziemlich zart. B. Athletisch mit quadratisch wirkender Gesichtspartie. C. Eher breit als lang, eher dick als dünn, kräftig gebaut. D. Umfangreich, dicklich, weichlich, länglich.
Es ist jetzt super, dass ich schwanger bin. Dann kann ich sagen, ich sage das jetzt natürlich nur, weil ich schwanger bin. Sonst wäre ich ja voll der athletische Typ. So kennt man mich ja.
Ja, oder so lang, schlank, ziemlich zart,
also,
oder?
Also total. Ich würde sagen... Zwischen C und D.
Also eher dick bist du nicht und kräftig bist du sicher auch nicht gebaut, oder? Also du bist jetzt irgendwie so ein Kleiderschrank.
Dann nehmen wir C.
Gut, machen wir das. Also ich mache das wirklich mit einem schlechten Gewissen, dass ich dir das gefragt habe.
Ja, ich hoffe, du machst den ganzen Test mit einem ganz schlechten Gewissen.
Ja, wir machen
du solltest dich für deine Tests ein bisschen mehr schämen.
Nein, die sind einfach super. Was isst und trinkst du besonders gern? A. Salat und Gemüse und was gerade so rum ist. B. Viel Fleisch und Wurst, Getreide, Zucker, Kaffee, Alkohol. C. Reichhaltiges Essen mit Fleisch, Schokolade, gutem Käse und dazu ein guter Wein. Oder D. Ich esse leider viel zu fettig, aber bei Mehlspeisen oder Überbackenem kann ich nicht widerstehen.
Also es ist ja dreimal fast das Gleiche und einmal Gemüse.
Also irgendwie also der Erste ist der Einzige, der über 50 wird, wahrscheinlich. Salat, Gemüse
also
und was da ist.
Ich esse wirklich sehr, sehr gerne Salat und Gemüse und Früchte, das ist so. Und ich esse relativ wenig Fleisch. Ich esse aber auch gerne irgendwelche Kohlenhydrate. Aber ich muss jetzt schon
sagen... Und du bist vorher so hart gewesen zu dir, jetzt nehmen wir Salat und Gemüse, ist gut?
Jawohl.
So ein bisschen zum Ausgleichen.
Das ist ja dann auch logisch. Wenn man viel Salat und Gemüse wird, wird man Figur Typ C.
Ah.
Macht sehr viel Sinn.
Nein, aber jetzt haben wir ja dort wieder einen guten Mittelweg. Worunter leidest du bisweilen? Änder Nervosität, Stress, Schlaflosigkeit, Depression oder Krampf oder Bluthochdruck und Atembeschwerden oder Muskelriss, Sehnenentzündung, Gallenproblem oder Angina oder Zellulitis?
Wo kann ich mein Krankenkassenkärtchen hinterziehen? Also das kann ich doch sicher abrechnen. Und
ich glaube auch.
Ich finde das super, dass wir zuerst von Scham und was wir so preisgeben von uns in der Öffentlichkeit reden und du einfach nachher mit einem Test reinknallst. Du kannst mich nachher sonst auch noch nach meinem Stuhlgang fragen. Und,
Es hat beim letzten heisst sogar Verstopfung, aber es war mir zu peinlich, gewesen, das vorzulesen.
Hast du es nicht gelesen? Also ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich wirklich ein sehr nervöser Typ bin. Und
super, wir nehmen Nervosität.
Ich kann mich jetzt da gut rausreden, aber es ist wirklich so.
Oh Gott. Jetzt kommt etwas easy, Sibylle. Du bist nicht ausdauernd und hektisch, argwöhnisch und empfindlich, tatkräftig und fröhlich, ruhig, zuverlässig und gelassen.
Das ist auch so lässig, oder? Also ich meine, ich habe ja alles in mir rein, aber ich bin... Es ist jetzt mache ich mich gerade mega unsympathisch, aber ich bin jetzt gleich, ich finde, ich bin wirklich recht tatkräftig und eigentlich meistens fröhlich.
Das finde ich aber auch im Fall. Das ist wirklich eine sehr gute Selbsteinschätzung.
Das, was ich
sage. Ich meine, stell dir mal vor, du wärst empfindlich und müsstest jetzt den Test machen in aller Öffentlichkeit. Das würde gar nicht gehen. Also das kann gar nicht sein. Und du lachst immer noch. Das sehen jetzt die Leute nicht, aber das stimmt, sie lacht noch.
Na gut, das kann auch ein verzweifeltes Lachen sein.
Ja, das stimmt. In Beziehung zu Mitmenschen bist du schroff, direkt, unnachgiebig, kommunikativ und selbstbeherrscht, zurückhaltend, resistent gegen Kritik und beständig, schüchtern und nimmst die Sachen ein bisschen schnell zu Herzen.
Ich bin kommunikativ und nehme mir Sachen schnell zu Herzen.
Nehmen wir kommunikativ und selbstbeherrscht.
Ja, aber selbstbeherrscht bin ich also längst nicht immer.
Doch. Du hast schon eine rechte Selbstbeherrschung. Das wird jetzt gerade wieder sehr gefragt. Weil Entscheidungen triffst du schwer mit Mühe oder mit Sorgfalt und Vernunft, freudig, intuitiv, schnell, manchmal ein bisschen voreilig, aber mit Begeisterung.
Nein, sorgfältig.
Sorgfältig, gell? Hätte ich auch gedacht. Hey, ich meine, seit ich deinen Kleiderschrank gesehen habe, bei dieser Podcast-Aufnahme, bist du für mich der Inbegriff von Sorgfalt. Deine Arbeitsweise ist sprunghaft, schnell, unstetig, engagiert, aber das Interesse bei langweiligen Aufgaben lässt schnell nach.
Ja, das ist es. Das kannst du gerade nehmen.
Das nehmen wir gerade gut. Mhm. Jetzt kommt schon die letzte.
Oh, Gott sei Dank.
Du blickst in die Zukunft. Ein bisschen widerwillig, weil du hast lieber Vertrautes und Beständiges. Positiv, aber zaghaft. Neugierig, erwartungsvoll, ehrgeizig. Begeistert, neugierig, gelassen.
C.
C, super. Neugierig, erwartungsvoll, ehrgeizig. So, schau jetzt, weißt du, was du bist? Du bist eine Sanguinikerin.
Dass wir etwas mit Blut zu tun haben. Zuerst sind wir wieder bei der Menstruation.
Krass, so schließt sich der Kreis. Also Sanguinikerinnen sind körperlich kräftige, gesunde Menschen, die viel Platz zum Schnaufen haben. Ihre Erscheinung ist durch ihre spürbare Präsenz beeindruckend. Ich merke das bis hier jetzt. Dein soziales Wesen ist sehr ausgeprägt. Du liebst Kontakt mit anderen Menschen, feierst gern und unterhaltest dich mit Vorliebe über alles Mögliche. Du bist aktiv und ständig in Bewegung und wer dazu neigt, viel Genussmittel oder reichhaltiges Essen zu sich nehmen, kann körperlichen Beschwerden begegnen, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Sibylle.
So, eben, ich sage ja, ich rechne das bei der Krankenkasse ab, den Test.
Sehr gerne.
Und wird mich beraten lassen, was ich machen muss, damit ich weiterhin genug Platz zum Schnaufen habe, aber mein Herz gleich
genau, noch mitmacht. Genau, dass es deinem Herz weiterhin gut geht.
Sehr spannend.
Wenn Stefan, du möchtest, kannst du nächstes Mal auch einen Test machen mit mir. Ich habe sehr gerne
so einen Test. Sagen, ich habe es auch gehört, dass du gerne so einen Test hast. Ich glaube, dass alle, die uns zuhören, wissen mittlerweile sogar, dass du einen kleinen Fetisch hast, was so ein Test
ist. Ja, so ein bisschen.
Und warte nur, was ich mit was für einem Test, ich werde um die Ecke kommen. Ich muss auch noch mein Redaktionsteam fragen.
Nein, weißt du, wer ist mein Redaktionsteam gewesen?
Nein, aber es klingt wahnsinnig schick, dass du ein Redaktionsteam hast.
Franzi ist mein Redaktionsteam gewesen.
Okay.
Hey, ich habe einen super Test gefunden, aber sie sind alle zu lang gewesen und dann haben wir Franzi den ausgraben mit nur 8 Fragen.
Das ist, also da muss ich sagen, bravo Franzi. Bravo Franzi, ich bin dir sehr dankbar, dass es nur 8 Fragen sind. Ja, uns würde es jetzt natürlich interessieren, wie findet ihr am Stefan seine Tests? Nein, was sind Sachen, wo ihr sagt, das sind Gefühle, wo ihr in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend sind? Oder sogar gibt es Sachen, die ihr sagt, dafür schäme ich mich. Überhaupt das Thema, was zeigen wir in der Öffentlichkeit, wie gehen wir mit den Gefühlsregungen um, die uns so den ganzen Tag beschäftigen, das denke ich wäre interessant, wenn wir darüber ins Gespräch kommen und vielleicht auch wieder das eine oder andere voneinander könnt mitnehmen. Schreibt uns doch wie immer auf Instagram, Facebook, Twitter oder wo auch immer.
Machst du wieder eine Story?
Ich mache doch wieder eine Story.
Oh, super! Mein Redaktionsteam ist schon wieder gewachsen. Gute Zeit euch.
Ich mache eine Story, wo ihr dürft eure Meinung nur mit Kommentaren und mit Drucken
kundtun.
Und ich freue mich wirklich immer über alles, was dort kommt.
Toll. Hey, in zwei Wochen hören wir uns zum nächsten Mal und zum letzten Mal vor der grossen Ferienpause. Bis dahin, gebt euch Sorge.
Tschüss zusammen.